leicht beheben über den Dobermüher weg.
Einfach mal lucken.
So sieht's aus, Opa. Da sind wir wieder. Montagabend, alte Tradition. Das ist wunderbar. Meine Kekse stehen hier bereit. Auch das alte Tradition. Toni sehe ich am Bildschirm. Auch das gewohntes Bild im Kinderzimmer. Es ist angerichtet. Wieder mal für eine schöne Folge. Einfach mal lupen. Und ich grüße rüber ins Kinderzimmer und sage guten Abend, Toni. Hallo, wie geht's?
Ja, hallo. Ja, mir geht's hervorragend.
Herzliches Hallo, haben wir lange nicht gehört.
Herzliches Hallo an alle da draußen. Jetzt sag du erstmal, warum wir hier Montagabend aufnehmen müssen. Ne? Das ist ja auf deinen Mist gewachsen in dem Fall.
Termine.
Ich war ja auch schon oft ein Grund, ne, für Verschiebungen, aber musste es natürlich ja hier auch mal ausnutzen, wenn ich das nicht bin.
Termingründe. Ganz allgemein gesagt, es war heute ein wichtiger Termin, ne? Umsonst verschiebe ich ja hier unsere Aufnahmen nicht. Und da war ich nicht in Berlin zugegen und das war ein wichtiger Termin und trotzdem der wichtigste steht natürlich jetzt hier heute Abend an. Und da bin ich noch hellwach. Wie sieht's bei dir aus so jetzt in den Vormittagsausgaben, Aufnahmen? Warst du ja mal recht müde dann zwischendurch? Ist es jetzt auch abends der Fall?
Wichtiger. Wir halten fest, wichtiger privater Termin, das gilt es zu respektieren. Es ist das andere ist manchmal noch so eine Morgenmüdigkeit und jetzt ist natürlich eine Abendmüdigkeit.
Ich meine, du hast ja seit ein paar Monaten einen anderen Lebensinhalt so. Kann ja sein, dass sich die Müdigkeit ja auch so ein bisschen verschiebt.
Nee, die ist immer morgens und abends. Wie bei jedem anderen auch.
Und zwischendurch auch tagsüber.
Und ja, das stimmt. Der Tag ist jetzt ein bisschen anders, wobei jetzt auch nicht so komplett, ne? Also der Nachmittag ist ja jetzt nicht so mega komplett anders als vorher.
Ja, aber die körperliche vielleicht so Anstrengung auch dann so übers Wochenende.
Ja, das schon. Also allgemein bin ich schon natürlich einen kleinen Tick frischer. Dadurch, dass ich Montag, hatten wir natürlich auch manchmal auch das Pech, dass ich Sonntagabend noch gespielt habe, ne? Die Nacht kurz war. Da war ich natürlich körperlich irgendwie auch kaputter. Aber ich muss ja auch sagen, dass ich ja schon auch Sport mache weiterhin. Und ich habe da wirklich aktuell, Felix, ich werde jetzt personal trainiert. Also ich habe dreimal die Woche einen Personal Trainer jetzt. Und das muss ich sagen, so anstrengend habe ich noch nie in meinem Leben trainiert.
Was machst du da?
Ja, irgendwie so alles. Also so richtig mit, es ist super gut. Es macht super Spaß, das muss ich sagen. Und es ist aber wirklich, hier darf ich ja sagen, man kotzt sich aus. Ne? Man kotzt sich wirklich aus. Also hier darf ich das sagen. Und das mache ich dreimal die Woche. Und es ist ein Mix einfach so aus Beine, Bauch, Oberkörper.
Po?
Po ist jetzt bei Beine so mit drin. Ne? Kommt man nicht drum herum. Aber halt so wirklich so, wie ich jetzt eigentlich noch nie trainiert habe, weil man glaube ich so einfach auch nicht trainieren kann, wenn man aktiv Fußball spielt, beziehungsweise drei Spiele die Woche hat, weil man davon einfach so zwei, drei Tage immer was hat, sag ich mal, ne, Muskelkater da also und so weiter. Und das sind halt Sachen, die machst du einen Tag oder zwei Tage vor dem Spiel nicht und auch einen Tag nach dem Spiel nicht. Aber ich muss mich halt jetzt nicht mehr auf Spiele vorbereiten und deswegen kann ich jetzt so trainieren, also wirklich mit sehr viel Gewicht, mit Beine, wirklich sehr, sehr intensives Intervalltraining, immer Kraft Training gepaart mit wirklich kurzen, sehr, sehr anstrengenden, ob das Laufband ist, ob das Fahrrad ist, ob das, was gibt's da noch, irgendwas so ein Treppensteigen, aber so wirklich
so ein bisschen CrossFit-mäßig, ja?
Ja, und das halt dann alles, ne, dann weiß nicht, Oberkörper genauso, einmal wirklich bis so gar nichts mehr geht, das merkst du dann drei Tage in der Brust. Ja, aber es ist sehr abwechslungsreich, was man sagen muss und das macht's so cool irgendwie. Ich bin auch nicht immer so der große Fan davon gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht jetzt Beine oder so, ne? Das machst du drei Beinübungen, davon machst du vier Runden. So, das mochte ich immer nicht. Und ich muss sagen, in der Stunde, in der ich trainiere, ist es sehr selten so, dass sich eine Übung wiederholt. Also ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Und das ist immer das Gute, ne? Wenn eine Übung mal so richtig kacke ist eigentlich, ne? Wo du es machst, aber du denkst, Alter, wie hast du dich gequält jetzt? Dann weißt du, die kommt nicht wieder. Und das ist irgendwie ist das cool. Und das macht, ja. Und es macht auf jeden Fall großen Spaß und ich bin vor allem, gehe ich dann immer, also ich komme immer mit so einem Gefühl, ja okay, cool, Sport ist gut für mich, aber irgendwie doch auch, boah, ich weiß, das wird wieder so anstrengend. Und aber jedes Mal, wenn du rausgehst aus dem Ding, weißt du, okay, du musst jetzt hier nicht noch nachher noch dir irgendwas ausdenken, wie du jetzt selbst Sport machst, sondern hast echt ein richtig gutes Programm gemacht und das wirklich in der Stunde. Ich meine, ich brauche dir jetzt nicht erklären, dass man wirklich in der Stunde, wenn nicht sogar auch in einer halben Stunde, sich richtig kaputt machen kann. Und das passiert in dieser Stunde. Und das dreimal die Woche zu haben, gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, dass ich abends einen Keks mehr essen kann.
Ist dein Trainer zufrieden mit dir? Ist mit seinem Schüler?
Ja, schon. Schon zufrieden. Also ich musste schon, also ich mache das jetzt seit 4 Wochen oder so. Und die erste Woche war hart, war wirklich hart, weil ich einfach wirklich, man denkt immer, ne, man kommt als Profisportler, aber wenn man einfach diese Art noch nie trainiert hat, dann ist es einfach unfassbar ungewohnt. Aber ich komme rein. Ich komme rein mittlerweile, ich merke, dass ich nicht mehr ganz so nach Hause gehe wie die erste Woche. Und ja, das mache ich dreimal die Woche und parallel gehe ich dann noch 2-3 Mal die Woche laufen einfach, wo ich einfach nur sage, laufen. Aber das ist dann so mein Kraftding, ist dann so, mache ich da 3-mal die Woche eine Stunde und dann gehe ich noch parallel 3-mal die Woche laufen und dann glaube ich, bin ich ganz gut.
Ja, das ist ja ähnlich wie mein Pensum aktuell.
Was machst du aktuell?
Ja, gar nichts.
Ist ja auch schwankend, ne?
Nein, also
das ist ja sehr schwankend.
Ja, also dieses Personal Training, das würde ich jetzt zeitlich aktuell irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich es reinkriegen würde.
Das ist eine Stunde, ne?
Ja, aber das ist irgendwie, wenn, dann gehe ich laufen. Aktuell.
Mhm. So. Ja, das ist ja gut, das mache ich ja auch.
Also laufen oder halt, wenn ich sage, komm, jetzt ist mir zu kalt, ne? Gibt's ja hier in Deutschland, dann gehe ich wirklich auf mein Bike oben im Gästezimmer.
Ja,
auf meinem Peloton und schrubb da ein paar Kilometer ab. Also das schon, aber ja. Das stimmt schon, ne? Also ich glaube, so ein bisschen Abwechslung und dann mal wieder so richtig...
Nicht nur Abwechslung, einen Termin haben hilft unfassbar.
Ja, du verficktest dich ja dann auch so ein bisschen, aber dann auch das, was du da machst, ne? Also unter Anleitung ist ja auch nochmal was anderes. Du weißt ja, wenn du dann jetzt selber deine Kraftübung machst, sagst du, oh, mache ich jetzt den Durchgang noch, mache ich ihn nicht, aber da machst du ihn dann halt. Und ja, aber das habe ich aktuell nicht.
Ja, okay.
Aber ja, ich fürchte auch, wenn ich dich jetzt mal irgendwie besuche oder so, dass du mich da wieder mitschleppst.
Das wäre Wahnsinn, ja. Also es gibt sogar mit einem Kumpel, mache ich das sogar an einem Tag zu zweit. Also einen Tag in der Woche ist zu zweit. Da würde ich dich unfassbar gerne mal mitnehmen, ja.
Ja, aber schau es mir dann erstmal an und dann überlege ich.
Ja, nee, da ist nichts mit anschauen. Dann machst du mit. Ja.
Werbung.
Ja, Tony, es lässt sich nicht verhindern. Weihnachten steht vor der Tür. Und da haben wir natürlich Traditionen, die irgendwo jeder hat. Bei uns gab es jetzt, ich habe mal überlegt, es gab jetzt nicht so diesen peinlichen Onkel oder die peinliche Tante oder so, die da irgendwie am Esstisch immer, naja. Fällt dir da was ein? Oder wollen wir das jetzt hier lieber nicht thematisieren?
Das lassen wir.
Okay, lassen wir das. Aber es gab schon teilweise auch peinliche Geschenke. Das muss man schon sagen. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert. So die von Oma Inge. Jedes Jahr die Schlüpfer, die wir da bekommen haben.
Ja, selbst gestrickt, ne? Das muss man ja dazu sagen, ne?
Ja, das bleibt im Gedächtnis, ganz klar. Und was ich aber auch weiß, als Tradition bei Oma Inge, 2. Weihnachtstag, 26. war gesetzt, da gab es immer Rouladen. Haben die eigentlich geschmeckt?
Ich denke schon, ja. Also
man hat sie gegessen, ne?
Ich habe da auf jeden Fall keine negativen Erfahrungen gemacht, glaube ich. Auch weil man immer schnell weg wollte. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema.
Das ist richtig. Das ist ja schon wieder gemein. Naja, jedenfalls, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, haben wir eine sehr gute Idee für euch. Und das wisst ihr ja, da haben wir immer, könnt ihr auf uns verlassen. Denn AirUp hat auch weiterhin Trinkflaschen, das ist ja klar. Mit leckeren Geschmacksrichtungen, mit den Pots, wie ihr sie schon kennt. Und da so eine Air-Up-Trinkflasche unterm Weihnachtsbaum, das macht sich sehr gut, oder Toni? Hast du da schon...
Ja, sieht auch gut aus immer, ne? Ja. Gibt ja da verschiedene Farben, verschiedene Größen und so, das ist ja für jeder Mann und jeder Frau und jeder Kind und für alle was dabei, das muss man ja sagen. Nicht nur an Größe, sondern eben auch an Geschmäckern. Da haben wir ja schon viele verschiedene Geschmäcker jetzt mittlerweile genannt. Aber Felix, wenn du jetzt mal, ich meine, jetzt das Jahr neigt sich dem Ende, ne? Wenn du jetzt mal, Air-Up war ja wirklich konstanter Partner hier von uns und wenn du jetzt da mal so sagen würdest, was war denn dein Geschmack 2024? Kannst du das beziffern?
Von AirUp direkt oder so allgemein?
Ich bleib bei
Virgin Mojito, Toni. Das hat bis jetzt, glaube ich, noch keinen Konkurrenten gefunden, der das Ganze überstrahlt. Da bin ich immer noch bei Virgin Mojito. Hat sich bei dir was geändert?
Nee, nicht groß, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt so das ganze Jahr zurückschaue, muss ich sagen wirklich, dass ich Peach am häufigsten benutzt habe. Hoffe aber natürlich, dass ich hier heute in einem Jahr sagen kann, ja, Geschmacksrichtung 2025 war Rooibos Vanille. Daran wird ja, glaube ich, noch gearbeitet. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann würde ich natürlich ein anderes Fazit ziehen. Aber jetzt für 24 muss ich sagen, Peach auch hier in der Familie am beliebtesten, muss man sagen. Und das wäre doch nochmal ein Geschenk, das Jahr wirklich gut abzuschließen, dann zu Weihnachten so eine Erbflasche unterm Tannenbaum, ne? Das wäre doch wirklich klasse. Und da sollte man doch einfach mal bei Erab vorbeischauen.
Ja, Geschmacksrichtung Roulade fällt mir gerade noch ein. Aber gut, auch das vielleicht eher für 2025. Ja, was man auf jeden Fall noch sagen sollte, ist, dass es verschiedene Erab-Bundles gibt. Da sollte man schon mal auf erab.link/einfachmaluppen-weihnachten gehen. Da gibt es aber auf jeden Fall einige Specials auch zu Weihnachten. Also schaut da mal vorbei. Da ist einiges zu empfehlen. Und wir konstatieren, lieber Erab-Trinkflaschen als selbstgestrickte Schlüpfer. Weitere Infos natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
An welchem Tag du auf jeden Fall keinen Sport gemacht hast, war der Samstag, da warst du unterwegs.
Samstag war ich noch laufen. Morgens,
okay. Trotzdem warst du unterwegs, du warst in Berlin, wo ich nicht in Berlin war.
Ja, habe ich abgepasst.
Ja, clever gemacht.
Nee, habe ich nicht gelegt, den Termin. So weit ist noch nicht.
Hattest du denn einen schönen Abend?
Ja, einen wunderbaren Abend.
Ein Herz für Kinder.
Ich hatte einen wunderbaren Abend dort. Ja, das ist ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das ist ja eine Sendung, die ich schon viele Jahre verfolge, die wir so irgendwie als Familie auch schon viele Jahre verfolgen, immer irgendwie rot im Kalender eingetragen.
Ich gucke jetzt nur noch den RTL-Spendenmarathon.
Ja, das ist gut.
Loyalitätsgründen.
Auch das ist gut. Also das heißt, die Kinder auf ZDF sind dir egal, ja? nur die auf RTL zählen.
Das hast du gesagt.
Ja, du hast Raum zur Spekulation gelassen. Nein, also es war wirklich, wie gesagt, die Sendung hat einfach sowieso immer schon einen Platz im Jahr. Jetzt war das so, dass ich das auch nicht immer gucken konnte, weil ja Samstagabend habe ich ja hier und da auch mal was anderes gemacht als Fernseher gucken. Von daher war das in der Tat immer schon eine Sendung, wo ich gesagt habe, da würde ich irgendwann mal hinwollen. Einfach des Grundes, der Intention wegen, warum es diese Sendung einfach gibt, weil ich es immer super, schon vorm Fernseher immer schon sehr, sehr bewegend, emotional fand und trotzdem toll zu sehen, wie in diesen Zeiten, wo ja sicher nicht jeder, sag ich mal, davor strotzt, Geld auszugeben, wie er gerade lustig ist. Trotzdem Deutschland da immer ganz viele Leute immer noch Geld finden, um zu spenden. Denn sonst würde diese Summe, die da jährlich irgendwie zusammenkommt, natürlich nicht.
23 Millionen, was dieses Jahr?
Ja, und letztes Jahr, glaube ich, ähnlich ungefähr, ne? Ähnliche Höhe. Und das ist schön zu sehen erstmal, dass diese Hilfsbereitschaft nach wie vor da ist. Und ich finde eben diese Sachen, die da vorgestellt werden, immer einfach wirklich, fand ich vom Fernseher schon immer herzzerreißend. Und so jetzt vor Ort, ich glaube der Colin hieß da, den einen krebskranken Jungen vor Ort, der sich gerade zurückkämpft. Und das sind bewegende Geschichten. Das sind zwar nicht ganz neue Geschichten natürlich irgendwie durch die Arbeit mit der Stiftung, aber das sind immer wieder ganz besondere, wenn man dann auch von dem Jungen, jetzt mal nur an dem Beispiel, der vor Ort war auch, da irgendwie diesen Lebensmut und wie er redet und was er sagt und so, das ist herzallerliebst, würde ich mal sagen. Also das ist schon toll, also tolle Sendung. Und dann war es eben so, dass ich vor ein paar Monaten ja die Nachricht bekommen habe, dass wir einfach dort mit der Stiftung präsent sein könnten. Jetzt in diesem Jahr war Herz für Kinder und ich auch noch da einen Preis überreicht bekommen werde, das was das Goldene Herz ist, für die Arbeit mit der Stiftung jetzt, die jetzt schon fast 10 Jahre andauert. Und jetzt kann man es mir glauben oder nicht, aber ich wäre der Einladung so oder so gefolgt. Dass da jetzt noch ein Preis dazu gab, ist natürlich toll, aber das ist eine der wenigen Veranstaltungen.
Ich dachte so, aus Real Madrid Vergangenheit kommt man nur zu einer Veranstaltung, wenn es auch einen Preis gibt.
Du, bei allen anderen Veranstaltungen dieser Art, ja. Also nicht dieser Art. Also dieser Art nicht, wenn es um was Gutes geht, aber sagen wir mal so, bei allen anderen Veranstaltungen. Ohne da eine Wertigkeit hineinzubringen, also ohne Preis wäre ich beim Bambi nicht gewesen. Das kann ich ja jetzt sagen. Aber in dem Fall ist es anders, aber trotzdem natürlich sehr schön, dass bei einer meiner Lieblingssendungen irgendwie da auch noch ausgezeichnet zu werden für das, was wir machen. Und dann war es natürlich auch besonders, dass ich Leon dabei hatte. Leon, ja auch großer Fan der Sendung, immer da hier und da schon gespendet, auch vom vorn Fernseher gucken. Und ich habe ihm immer auch versprochen, wenn ich mal da hingehe, dann nehme ich ihn mit, weil ich weiß, dass er gerade diese Kindergeschichten auch sich gerne anschaut und dann auch natürlich, glaube ich, jetzt in einem Alter ist, wo er wirklich auch realisiert, wie gut er selbst das hat im Vergleich. Nein, das war ein sehr schöner, bewegender und durch den Preis auch erfolgreicher Feuerabend. Nein, Spaß. Also es war schön, muss ich sagen.
Aber du sitzt doch dann da auch so auf so einem, an so einem Spendentelefon, ne? Hast du da ein bisschen telefoniert mit den Leuten?
Ja, absolut, absolut, total süß. Also das ist wirklich mega. Also
wissen die, also es ist für die, weil da sitzen ja mehrere Prominente und so weiter, ne?
Ja.
Aber das ist jetzt Zufall für die, dass du jetzt quasi da rangehst, ne? Also die können das nicht sagen.
Das ist Zufall, ja. Ich meine, du kannst Glück haben und ich gehe ran oder Pech, dann geht halt Friedrich Merz oder weiß nicht wer ran. Das weiß man vorher nicht, das ist klar. Aber es ist schon cool. Da sitzt halt unten, hast dein Sofa. Ich hatte ein Doppelsofa mit Leon und ich hatte auch direkt vorher angekündigt, habe dem ZDF gesagt, stellt da zwei Telefone hin. Leon möchte auch telefonieren. Und so läuft eigentlich die Sendung parallel. Es dauert, es bimmelt halt die ganze Zeit und du kannst dann abnehmen, wann du möchtest. Und haben halt wirklich viel telefoniert. Du hast das am Platz quasi, das Telefon, ne? Und dann, ja, und dann geht es eigentlich darum: Name, Wohnort, Spendenbetrag. Und
hast du gesagt, unter 100 nehme ich den Anruf gar nicht erst an.
Ja, den einen oder anderen habe ich, da waren dann auch so zwei, drei so Kinder, 7, 8 Jahre oder so, da wollte ich jetzt nicht verhandeln. Aber ansonsten auch ganz viele, total süß, ganz viele ältere Leute, ne? Wurde dann auch mal kurz nach, warum spenden sie denn? Ach ja, das ist so toll. Ich habe immer, am Ende des Jahres habe ich immer noch ein paar Euro übrig und so. Und dann ist total süß und dann ein paar Groschen, genau. Und das Einzige, was manchmal dann so ein bisschen das Problem ist, ist so vom Verstehen her, ne? Weil die Sendung natürlich parallel läuft und wenn dann Roland Kaiser da noch einen raushaut, natürlich live, dann...
Unplugged.
Dann ist das natürlich manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber das war toll. Also ich habe da, weiß nicht, wahrscheinlich so um die 20, 30 Telefonate geführt und ein bisschen Geld noch reingeholt, Leon auch parallel. Und ja, es hat Spaß gemacht, auch ein bisschen mit Wladimir gesprochen, der ja, glaube ich, fester Botschafter, glaube ich, der Sendung ist. Weiß nicht, auf jeden Fall ist er jedes Jahr da, schon ewig. Ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir wirklich bei der Filmpremiere bei mir gesehen, aber auch ein wahnsinnig angenehmer Kerl, ein bisschen gesprochen schon vorher. Und ja, ansonsten ist da ja relativ viel los, viel Prominenz und auch viel Nicht-Prominenz unterwegs, aber das ist halt bei diesen Sachen natürlich so. Aber ansonsten ein sehr schöner Abend wäre für eine gute Sache und das merkt man irgendwie auch allen an, ne? Also man merkt, dass da ein anderes, ich könnte das ja jetzt ein bisschen vergleichen, jetzt zwischen dem Bambi, was auch eine coole Veranstaltung ist und ein Herz für Kinder, aber es ist eine andere Energie in dem Ganzen.
Ja, gut.
Es ist ein ganz anderes Ankommen auch der Leute. Also man merkt wirklich, dass da alle, die da hinkommen, wirklich das irgendwie im Sinn haben, sich selbst da zu zeigen für die gute Sache. Ne? Es gibt ja auch ganz viele andere Veranstaltungen, wo man sich selbst zeigt, um vor allem Werbung für sich zu machen, um vor allem im Gespräch zu bleiben, um da nochmal ein Foto, da nochmal ein Foto. Aber da hat man bei der Sendung wirklich das Gefühl, da kommen alle für den guten Zweck. Und das ist schön und da ist ja auch wieder ein toller Betrag zusammengekommen und dementsprechend war das wirklich ein sehr, sehr runder Abend.
Ja, das soll doch so sein. Weißt du, Adlershof war das, ne?
Ja.
Ja. Weißt du mal, wo ich gesessen habe, als wir Lumpen-TV aufgenommen. Da war Adlershof. Okay. Ja, schön. Schön, dass das war die Bilder, die ich da gesehen habe.
Das habe ich noch vergessen. Das habe ich mir sogar hier extra notiert. Also alles, was ich bisher gesagt habe, habe ich nicht notiert. Ein Stichwort habe ich gehört. Ich habe natürlich, Felix, du kennst mich, ne?
Man mag meinen.
Ja. Nee, deswegen weißt du auch, es muss schon viel passieren, dass ich jemanden frage nach einem Foto, ne?
Warte, lass mich überlegen. Ich hab's gesehen, Jürgen von der Lippe.
Ja, klar, Jürgen von der Lippe ist also eine absolute Legende. Ich habe mich so gefreut, dass der da war. Und dann bin ich wirklich während der Sendung, also keine Ahnung, entweder hat da irgendjemand getrellert oder was anderes. Er war eins oder so schräg rechts über mir und dann wartet man da gerade nicht telefoniert da am Spendentelefon und dann.
Hast du selber aufgelegt, ne? Schnell.
Da habe ich gesagt, Herr von der Lippe, Sie mögen das jetzt glauben oder nicht, aber ich bin wirklich ein Riesenfan seit vielen Jahren und Sie sind der Einzige in diesem Raum hier, den ich jetzt mal gerne um ein Foto bitten würde. Der hat geguckt, der wusste gar nicht, also der konnte das nicht verstehen. Aber hat das natürlich sehr gern gemacht und fand das toll und dann haben wir ein Foto gemacht und dann bin ich wieder gegangen. Aber ich bin wirklich, ja, also das weißt du ja, ein riesen Jürgen von der Lippe-Fan. Den fand ich unfassbar lustig und die Chance wollte ich nutzen, ne? Wann sieht man sich mal wieder, ne? Weiß man ja nicht.
Jetzt weißt du mal, wie Leute sich fühlen, oder? Warst du glücklich danach?
Ja, was heißt glücklich? Also mich macht das Foto jetzt nicht
so glücklich. So wie du es jetzt erzählst?
Ja, nein, natürlich, aber ich bin jetzt ja kein... Aber ich fand, das festzuhalten, fand ich einfach ganz cool. Also das war jetzt aber nicht als irgendwie als Fanboy oder sonst was, sondern ich finde den halt cool so und mach sowas ja sonst nie. Und er fand das auch super witzig, dass ich das wollte von ihm. Und ja, habe ich gesagt, ja, hier, Saunafreunde Aufguss 09. Der erste deutsche Spitzenschwitzverein. Ja.
Ja,
stimmt. Habe ich nicht gesagt. Aber weiß ich noch.
Die alte CD noch von Onkel Uwe hat er uns auch fertig gemacht.
Total. Total.
Ja, stimmt. Erinnere ich mich. Ja, finde ich gut. Den mag ich auch.
Ja.
Bin ich stolz auf dich, dass du da ein Foto gemacht hast.
Ja, fand ich gut. Ja, und dann konnte ich nach Hause.
Ja.
Dann, guck mal. Im Laufe.
Gelungener Abend. So soll's sein.
Absolut gelungener Abend. Ja, du hast auch einen Preis gewonnen, ne? Im Namen.
Wir.
Ja, ich sag ja, im Namen. Also nicht gewonnen. Du hast einen Preis abgeholt. So.
Ja.
Also, aber wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes abgeholt, ne? Also so hin, geholt und zurück, ne? War das?
Ist richtig. Ja, ich habe auch gerade nochmal zusammengerechnet. Ich war jetzt seit Donnerstag bis heute wirklich viel unterwegs. Ich saß, habe ich gerechnet, 22 Stunden im Auto. Von Donnerstag bis heute noch.
Okay.
Das war ordentlich, ja. Und der Donnerstag war das ja in Bielefeld, die 1Live-Krone. Die habe ich,
das ist richtig,
wie du sagst, abgeholt für uns, entgegengenommen, diesen Preis. Auch das ein sehr schöner Abend. Auch das, natürlich bist du dann auch nur da, weil du einen Preis gewinnst. Beziehungsweise andere waren nominiert und haben dann keinen Preis gewonnen. Wir wussten ja schon vorher, dass wir diesen Preis gewinnen. Ja,
angekündigt hier, ne?
Und ich habe mich auch sehr drauf gefreut auf die Veranstaltung. Das muss ich sagen. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Es war wirklich sehr, sehr angenehmer Abend. Und ich finde, dass, wenn man dann so diesen Award auch in den Händen hält, so, das ist schon, dann merkt man nochmal, dass es doch irgendwie auch sich besonders anfühlt. So ein Preis zu gewinnen, der wirklich, habe ich an dem Abend jetzt auch nochmal gelernt, 25 Jahre gibt's den. Ist ein renommierter Preis, wenn man auch die ganzen Preisträger sieht.
Ja, gibt's da Vorgänger in unserer Kategorie?
Ja, muss man sagen. Ja. Letztes Jahr Tokyo Hotel. Also nicht Tokyo Hotel, die haben die Brüder von den beiden. Ja, da kann man jetzt vielleicht überlegen. Davor waren es die Volta-Zwillinge, die haben auch unsere Laudatio gehalten.
Ah, okay. Ach, die haben die Laudatio gehalten. Ich muss fairerweise zugeben, ich habe es nicht gesehen. Ich habe jetzt aber nur so irgendwie, du hast da irgendwie so ein Reel heute gepostet.
Ja,
das habe ich gesehen. Und da standen die auf der Bühne.
Liken
da,
und kommentieren.
Da wusste ich aber, soll ich kommentieren? Ich habe es nicht gesehen, als es lief im Fernsehen, aber ich wusste ja, dass wir was bekommen, aber da eine Videobotschaft geschickt. Und ich wusste jetzt aber nicht aus dem Reel, ob die unsere Laudatio gehalten haben oder ob die das Ganze moderiert haben.
Es gab eine Laudatio. Für die Preisträger, die feststanden, gab es eine Laudatio. Es waren in dem Fall auch nur wir.
Okay, ja, das reicht ja.
Nee, das war cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das habe ich ja, wie gesagt, festgehalten, kann man bei mir nochmal nachschauen, aber... Es war dann wirklich so, dass ich hingefahren bin mittags und eigentlich kennst mich ja, ne? Du kennst mich ja auch, muss man sagen.
Eigentlich bleibst du, ne?
Eigentlich bleibe ich.
Ja.
Ne? Aftershow habe ich viel vorher auch gehört von 1Live Krone. Aber es war ja der Abend des 5. Dezember und wir wissen ja, am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Ne?
Das ist richtig.
Und das sind Momente, die
der
man
kommt
dann...
Der kommt aber auch ohne dich, das kann ich
der dir
versprechen.
Der kommt auch ohne mich, ich weiß, der kommt nächstes Jahr auch wieder. Aber das sind so irgendwie, gerade jetzt, wenn die Kinder noch klein sind, sind das so Momente, die ich nicht verpassen will, diese leuchtenden Augen am Morgen, wenn dann die Stiefel prall gefüllt sind.
Ja, und vor allem ist das auch eine gute Entscheidung, so dass auch da, also auch für deine eigenen Augen, ne, dass die am nächsten Morgen auch nicht so leuchten.
Ja, weiß ich
dass
nicht.
Dass du nicht da geblieben bist.
Ich weiß jetzt nicht, weil ich war halt erst um 3:30 zu Hause nachts.
Ja, aber sonst hätten sie noch blau geleuchtet, wenn du da geblieben wärst.
Das mag sein. Jedenfalls war das meine Motivation, dann auch nachts wieder zurückzufahren. Und wurde auch nicht enttäuscht. Es gab strahlende Kinderaugen, von daher alles gut. Und ich bin dann aber am Abend schon wieder Richtung Köln gefahren, weil da gab es ja dann am Samstag die Weihnachtsfeier von Sports 360.
Ja, die habe ich ja nur leider verpasst. Ne?
Ja, da warst du ja in Berlin. Aber das heißt, es war dann wieder eine sportliche Fahrt, muss man sagen.
Ja, aber Mitleid, also ich weiß nicht, willst du Mitleid haben?
Überhaupt nicht.
Oder bist du da freiwillig hingefahren?
Überhaupt nicht. Ich würde das jedes Mal wieder so machen.
Gut.
Auch das war wieder ein wunderschöner Abend. Und deswegen dann heute nochmal einen Abstecher Richtung Bremen gemacht und dann nach Hause. Das war
der private Termin, ne?
Das war der private Termin, über den wir noch nicht sprechen wollen.
Noch nicht.
Ja. Soweit sind wir noch nicht, ne?
Soweit sind wir noch nicht. Okay.
Das Comeback bei Werder gibt's übrigens, falls um diesen Gerüchten vorzubeugen. Am 3. Januar spiele ich wieder Hallenturnier.
Ja.
Mit den Werder-Legenden.
Ja, ich hoffe, das wird erfolgreicher als alle Hallenturniere, die du bisher in letzter Zeit gespielt hast.
Ja, ist ja ein Turnier, kein Saisonspiel.
Ja,
da kann man sich während des Tages noch steigern.
Spielt ja auch Ailton wieder.
Genau.
Da
Da ist
das Niveau festgelegt.
Da ist die Torjägerkanone wieder vergeben. Nein, und dann muss ich sagen, diese 22 Stunden Autofahrt, das merke ich jetzt heute dann auch so ein bisschen, so von Donnerstag an.
Also freust dich heute auch aufs Bett?
Ich freue mich aufs Bett. Festhalten. Ja, ja, das kann man definitiv so festhalten.
Ja, das ist auch gut.
Werbung.
Ja, Toni, Motivation ist ein sehr großes Wort im Sport und darum geht's heute auch mit unserem Partner Peloton, da mal zu finden, wie können wir denn uns so richtig motivieren, um da richtig Gas zu geben. Zum Beispiel auf dem Bike. Was hast du da mal so als Motivation? Sich mal richtig auszupowern, Gas zu geben, richtig zu schwitzen oder was nimmst du da? Weil ich hab jetzt in den letzten Tagen wieder was Neues gefunden an Motivation.
Ja, da bin ich ja gleich gespannt. Ja, eigentlich immer so das Gleiche, ne? Sag ich mal, warum man Sport macht. A, ist ja auch die Motivation irgendwie, wenn man anfängt, dass es irgendwie einen gewissen Spaß macht. Das macht es mir. Dann ist man natürlich motiviert, seinen Körper einigermaßen in Schuss zu halten. Dabei hilft mir Peloton auch. Und ich glaube, es motiviert vor allem auch, wenn man ja die Möglichkeit hat, viele verschiedene Dinge zu machen. Und auch das bietet Peloton ja. Also du hast das Bike angesprochen, auf dem war ich übrigens gestern Abend wieder, gefolgt von einem Besuch in der Dampfsauna. Aber das ist ein anderes Thema.
Hast du da ein paar Daten? Was hast du abgerissen?
40 Minuten. Aha. Wusste nicht genau, wie lange ich Zeit habe. Und deswegen bin ich einfach mal losgecycelt. Sprich das, aber wenn ich jetzt zum Beispiel heute Lust hätte, ja, auf eine andere Cardio-Sportart, zum Beispiel Boxen, dann kann ich das auch machen über Peloton. Und glaube, das ist auch etwas, was motiviert, dass es eben nicht so eintönig ist. Man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten an Sportarten. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mich auch ein bisschen antreibt immer, ne? Würde ich behaupten.
Das ist richtig, aber ich weiß, was noch ein ganz wichtiger Begriff ist. Wettkampf. Ich glaube, der Wettkampf hat uns ja auch mal motiviert in unserer Karriere, sich zu messen mit dem Besten. Ich weiß jetzt nicht, ob er der Beste ist, aber man kann sich ja hier auch so mit Freunden, Kollegen, Bekannten und so weiter ja gegenseitig folgen auf der Peloton-App. Und das tue ich zum Beispiel mit Patrick Ovomoyela, ne? Kennen wir ja, ehemaliger Nationalspieler, Borussia Dortmund, Werder Bremen, muss ich nicht erklären.
War doch auch schon hier im Podcast. Das ist ja eigentlich die größte Errungenschaft.
Das ist richtig, aber ich kann zum Beispiel sehen, was er so da leistet auf dem Peloton-Bike. Und da habe ich gesehen, dass er vor 3 Tagen den 30-Minuten-Hip-Hop-Ride mit Alex gemacht hat. Und da ist er wirklich 16 Kilometer, hat er da abgerissen. Und hat da einen Ausdauerscore von 13,9, was nicht schlecht ist. Aber dann dachte ich mir, Ovo, dich kriege ich. Das lasse ich mir nicht bieten. Und auch ich habe mich gestern Abend aufs Bike gesetzt und habe gesagt, komm, die 16 Kilometer.
Unabgesprochen.
Und wenn es nur 16,01 sind, das mache ich. Und am Ende waren es 16,34, um genau zu sein. Und das hat mich echt motiviert, das zu schlagen. Und das macht es ja auch aus so ein bisschen, ne? Dieser Wettkampf. Und trotzdem muss jeder seine eigene Motivation finden. Und Peloton bietet da, du hast gesagt, so viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Und nebenbei erreicht man ja einfach auch noch seine Fitnessziele dabei. Und ich denke, da finde ich nichts Negatives dran. Da muss ich sagen, das ist Perfect Match.
Das solltet ihr alle auch mal versuchen. Und das ist ja klasse, wie wir hier sogar noch Felix schlägt Ovo in die, in die Peloton-Werbung eingebaut haben. Das ist ja Wahnsinn. Ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Da könnt ihr ganz viele coole sportliche Sachen machen mit Peloton. Bleibt ihr auf jeden Fall fit.
Ja, es gibt auch keine Ausreden, ne? Also du hast gesagt, es gibt eine Vielfalt, es ist nicht nur das Bike. Das heißt, auch wenn ich jetzt viel unterwegs bin, dann kann ich mal so eine Stretching-Einheit unterwegs machen, was ich auch schon längst getan habe. Und natürlich. Ja, am Ende geht es darum, find your push, find your power.
Werbung Ende.
Und wenn wir schon beim Autofahren sind, Toni, wir sind ja hier ehrlich, ne? Und wir sind ja hier unter uns mit unserer Luppengemeinde, da reden wir ja ganz offen und da muss man auch mal beichten. Muss man beichten. Ich hatte, glaube ich, einen Tag bevor ich dann Donnerstag los bin, habe ich Post bekommen. Ja, und da stand dann halt 1 Monat Fahrverbot.
Was hast du gemacht?
Ja, bist du schnell gefahren.
Wie viel zu schnell? Da musst du schon viel zu schnell fahren. Also, ja.
Ja, ich bin da nicht stolz drauf. Das ist jetzt nicht ironisch oder sonst was. Ich bin einfach nur ehrlich. Bitte nicht nachmachen. Es war ein Fehler meinerseits.
Wie viel?
Ein Fehler meinerseits.
Wie viel?
Es gab 2 Punkte.
Ja.
Und ich 40 zu viel.
Ja, es kann passieren, aber.
Ja, es war 140 in der 100er Zone.
Ja.
Und
würde ich dich jetzt noch nicht komplett verurteilen. Also kann ich nicht gut heißen, das ist auch klar.
Nee, ich will auch gar nicht. Das ist eine Beichte, die ich hier ablege. Aber wir sind ja offen und ehrlich und die Leute sollen ja teilhaben. Und ich glaube auch nicht, dass mich jemand verurteilen wird. Und das macht mir jetzt auch nicht so eine schlechte Menschen.
Doch, außer die Straßenkripo da. Die haben dich verurteilt.
Das ist richtig. Ja, das ist bitter. Ich muss jetzt innerhalb der nächsten 4 Monate halt den Lappen, ne? Den sogenannten Lappen muss ich abgeben für einen Monat.
Ja, 2 Fragen dazu. Erstmal, bist du dann mit dieser Info im Kopf und vor 22 Stunden Autofahrt in den nächsten, in den folgenden 3 Tagen, hast du den Rucksack mitgenommen auf die Autobahn?
Ich habe mich an die Geschwindigkeiten gehalten, ja. Das muss man sagen, aber das sollte man ja auch machen.
Ja, aber hast du das natürlich nochmal bewusster gemacht mit dem Wissen?
Ich habe es relativ schnell verdrängt, muss ich sagen. Ich habe aber die Blitzer-App angemacht.
Kannst du schnell vergessen, ne? Ich kann sowas auch ganz schnell vergessen.
Ja, bis an die Post kommt, ne?
Ja. Und 2. Frage ist, wie machst du das denn? Sagst du dann, ich meine, hast ja 4 Monate Zeit, sagst du dann, pass auf, da suche ich mir einen Monat aus, da habe ich einfach dann weniger zu tun, weniger Termine, muss weniger Auto fahren, oder sagst du, hier nicht, komm, Fahrer, ja. 1 Monat?
Nee, ich fahre eigentlich auch gar nicht so viel Auto. Das war jetzt eine absolute Ausnahme, auch jetzt die letzten Tage.
Ich glaube, du wirst merken, wenn der Monat ist, wie viel du eigentlich doch fährst.
Ja, aber alles, was ich so beruflich mache, ist ja schon Bahn und Flugzeug, ne? Also das schon. Klar, also wenn jetzt darum geht, Kinder zur Kita bringen, wieder abholen und so weiter, dieses Alltägliche, glaube ich, das fällt dann schon auf.
Was mit dem Tandem los?
Ja, es ist, überlege ich noch, aber ich glaube, ich werde ihn jetzt relativ zeitnah abgeben, einfach, weil so jetzt in der Weihnachtszeit und dann zwischen den Jahren und so weiter, brauche ich es eigentlich nicht so unbedingt, von daher werde ich es, glaube ich, relativ zeitnah machen.
Ans Brandenburger Tor an Silvester darfst du eh nicht mehr zurückfahren, ne? Das ist eh egal.
Ja, das ist richtig.
Wenn du da wieder die Show abgerissen hast.
Stehe ich wieder erste Reihe. Campe ich schon einen Tag vorher, damit ich einen guten Platz kriege.
Ja.
Ja. Nee, jedenfalls, das um da hier auch, ne? Offen und ehrlich mit euch umzugehen.
Ja, ist in Ordnung. Also wenn Felix bald einer da irgendwie ein bisschen öfter joggen oder Fahrrad fahren sieht, auch draußen, dann wisst ihr, warum das alles nicht freiwillig. Der musste dann seinen Führerschein abgeben. Aber das ist okay, Felix. Also
nein, das ist nicht okay.
Doch, weil ich bin da auch ein gebrandmarktes Kind. Also es kam noch nie so weit, dass ich ihn abgeben musste. Wirklich. Aber die Häufigkeit ist schon alarmierend gewesen. Jetzt nicht mehr so, aber es gab einen so einen ganz fiesen Blitzer. Den habe ich wirklich nicht ausgemacht in meinen ersten 3 Jahren Madrid. Und er kam immer vom Gleichen. Und dann habe ich immer geguckt, ist nichts. Muss dann doch woanders sein. Kam wieder von da Foto. Man muss ja dazu sagen, die blitzen größtenteils von hinten. Also die haben dann das Auto von hinten drauf. Ich glaube, Hintergrund ist größtenteils, dass sie Hauptsache, sie haben das Kennzeichen. Und ich glaube nicht, dass sie die Fahrer, die zu schnell fahren, aus dem Verkehr ziehen wollen, sondern die wollen, dass sie schön weiterfahren, damit die mehr bezahlen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund, dass sie jetzt, so wie dich, sowas wollen die gar nicht, glaube ich, dass man einen Monat nicht fährt. Das wären ja weniger Einnahmen, weißt du, für den Staat.
Ja.
So, also ich glaube, so rum. Jedenfalls habe ich da auch sehr, sehr viel. Das war mal auf dem Rückweg vom Training nach Hause und da wurde ich hier auch schon für wirklich bekloppt erklärt zu Hause, dass jedes Mal wirklich auch immer der gleiche kommt.
Bitte bekloppt.
Ja, aber so über die Jahre hat sich das ein bisschen gelegt und trotzdem ist das so, dass so alle 2 Monate mal so ein Blitzer reinfliegt.
Ja,
aber es war Gott sei Dank noch nie bis Führerschein weg.
Ja, aber da bin ich meiner Vorbildrolle nicht gerecht geworden. So, das konstatiere ich jetzt mal so.
Vorbildrolle, Alter.
Ja, die gibt's. So, andere Rolle, nämlich die Favoritenrolle. Da habe ich ein Thema entdeckt für mich am Wochenende, weil ich habe mich vorbereitet, denn am Donnerstag steht wieder ein Einsatz für mich an, mein letzter Experteneinsatz dieses Jahr. Da werde ich die Eintracht aus Frankfurt begleiten als Co-Kommentator bei meinem RTL, ne? Sendehinweis, Donnerstagabend, Free TV, gerne einschalten. Lyon gegen Eintracht Frankfurt und
aus Köln oder aus Lyon?
Nee, aus Lyon diesmal. Von vor Ort. Jedenfalls habe ich die Eintracht die Saison jetzt schon oft gesehen, auch durch die Europa League. Und dadurch, dass ich jetzt dann auch da nochmal im Einsatz bin, habe ich es mir am Wochenende auch nochmal zu großen Teilen angeschaut. Und ich muss sagen, das ist aber so ein allgemeines Gefühl, was ich auch sonst immer schon so ein bisschen die letzten Jahre hatte. So eine Mannschaft, die wirklich top in Form ist, die sich wirklich entwickelt hat und dann irgendwo einfach auch in gewissen Spielen haushoher Favorit ist und dann auch regelmäßiger Favorit ist durch die Form, durch die Qualität, die sie haben, dass sie daran immer irgendwie scheitern, dass sie damit Probleme haben, mit dieser Favoritenrolle umzugehen. Und ich dachte, wen habe ich denn Besseres hier als Experten, der weiß, glaube ich, über seine gesamte Karriere, wie es ist, eigentlich immer Favorit zu sein. und wie sich das so nicht als Druck anfühlen kann. Ich glaube, wenn ist dann vielleicht schon die Gewohnheit, kannst du ja gleich sagen, aber wenn jetzt eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, die ja gut ist, besser auch vielleicht als viele durchschnittliche Bundesliga-Mannschaften, aber die dann auf einmal in vielen Spielen immer Favorit ist, durch diese Form auch und damit dann irgendwie nicht umgehen kann. Kannst du da Gründe ausmachen?
Ja, natürlich kannst du Gründe ausmachen. Das eine muss man ja wirklich erstmal rein, das rein Sportliche, ne? Jetzt mal vom Mentalen noch gar nicht gesprochen, das rein Sportliche. Du wirst ja von einem mittelgroßen Verein zu einem großen oder zu einem Favoriten, so wie du es sagst, vor allem dadurch, dass du für andere gefühlt über Niveau spielst oder dich einfach selbst sehr, sehr gut entwickelst. So, das heißt aber ja trotzdem nicht, dass du, finde ich, automatisch immer in dieser gleichen Konstanz wie wirklich Mannschaften, die das über Jahre sind, dann auch lieferst. Sportlich kann das einfach auch sein, dass du, sag ich mal, auch mit einer bestimmten Spielweise zu einem Favoriten geworden bist. Weißt du? Dass du aber, das heißt aber nicht automatisch, dass du gegen jede andere Spielweise der Gegner auch die Waffen hast, qualitativ. Also, weiß nicht, ein Beispiel, nehmen wir mal deinen Ex-Verein Union. Ihr seid damals aufgestiegen mit einer sehr, sag ich mal, soliden Spielweise. Also, ihr habt keine Sterne vom Himmel gespielt, sondern ihr habt sehr, sehr, ihr wart nicht Favorit und schon gar nicht dann in der ersten Liga. Ihr habt dann quasi so weitergespielt, war aber absolut gut, weil das vielen Mannschaften nicht lag. Dieses eklige Verteidigen, dieses dann gut im Konter sein. Viele dachten, sie sind großer Favorit gegen euch, ihr seid Aufsteiger und da kann man mal das Spiel machen oder die bessere Mannschaft sein und ihr habt euren Stiefel weitergespielt. So, dann war Union irgendwann eine lange Zeit Dritter, Zweiter, Vierter, weiß ich was. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo auch Mannschaften gegen dich spielen, die sagen, hoppala, okay, jetzt schauen wir uns die mal an. Vielleicht sind die doch nicht einfach nur der Aufsteiger. Oder vielleicht sagen jetzt viele, das ist jetzt nicht mehr nur Frankfurt. Frankfurt, dieses, bei allem Respekt, in Anführungsstrichen, Mittelfeldmannschaft der Liga, sondern das ist jetzt Frankfurt oder damals so, das ist jetzt Union der Dritte. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob die auch eine andere Spielweise können. So, jetzt stellen wir uns mal hinten rein gegen Union. Jetzt gucken wir mal, was sie mit Ball kreieren können. Und das war, finde ich, so ein Punkt, da ging es bei Union dann mit großen Problemen los, weil sie absolut nicht die Mannschaft oder die Spieler dafür haben, hatten, eine Mannschaft zu sein, die gegen eine Verteidigermannschaft viel kreiert, weil du dann in ihre Stärke nimmst, was jeweils der Platz ist beim Kontern, der dann plötzlich nicht mehr da war. So, und dann ging es in meinen Augen mit diesem Wissen, Union ist nicht mehr Union Zweitligamannschaft, sondern die Union-Mannschaft, die jetzt in der ersten Ligasaison sich für die Champions League qualifiziert hat. So ging es in die zweite Saison. Und dann wird das manchmal schwieriger. Und Frankfurt, finde ich zum Beispiel, ist jetzt eine Mannschaft, die hat sich über die Jahre wahnsinnig gut entwickelt. Ja, mit der Europa League Sieg und so, die Spitze des Eisbergs. Und die finde ich schon wirklich auch gut zusammengestellt. Ich glaube, dass die zum Beispiel das, jetzt mal im Vergleich mit Union, aber das sind ja zwei komplett unterschiedliche Beispiele. Ich wollte es nur anhand des Beispieles erklären, wie es sein kann, dass du dann ein bisschen mehr Probleme hast, das zu verteidigen, wo du hinkommst, als da hinzukommen. Aber Frankfurt, da ist schon was dahinter. Das ist, glaube ich, schon eine Mannschaft, die auch Charaktere hat, die in der Lage sind, gegen eine Mannschaft zu spielen, die auch weiter hinten drin steht. Also die, glaube ich, variabler ist, verschiedene Spielweisen an den Tag zu legen. So, da geht es dann eher dann, glaube ich, Richtung so ein bisschen das Mentale, ne? Du warst bisher immer nur Frankfurt, jetzt bist du Frankfurt, der Zweite ist. Jetzt hast du vielleicht irgendwann ein bisschen mehr zu verlieren. Oder jetzt wird erwartet, dass du diese Augsburgs zum Beispiel jetzt am Wochenende auf jeden Fall schlägst. Vorher, vielleicht wäre vor 3 Monaten oder wenn wir jetzt mal die lange Entwicklung sehen, vor 3 Jahren ein 2-2 gegen Augsburg zu Hause, okay gewesen. Mein Gott, ne? Also, und jetzt ist es halt aber als Frankfurt, wenn du dann irgendwo Zweiter, Dritter, Vierter bist, ist es halt eine andere Erwartungshaltung. Und das weißt du als Spieler und du weißt auch, Frankfurt immer eine Mannschaft, gerade durch die ganzen Europa League Jahre, die unfassbar viele Spiele macht, die aber vielleicht nicht diesen unfassbaren Kader für so unfassbar viele Spiele hat. Zumindest nicht den Kader dafür, das alle 3-4 Tage abzurufen. Und deswegen ist das dann natürlich auch so eine Belastungsgeschichte. Aber ich muss sagen, dass Frankfurt wirklich ein Top-Beispiel ist für eine Mannschaft, wie man sich auch ein Stück weit stetig entwickeln kann. Und dass man nicht nach so einem großen Erfolg, jetzt nehmen wir mal Europa-League-Sieg als die Spitze, dann komplett wieder runterfällt. Bei Union hatten wir ja, ne, das Beispiel. Champions League qualifiziert, da hat ja keiner mit gerechnet. Und dann kam aber die Saison, ne, wo mit ein bisschen mehr Pech hinten raus du dann plötzlich wieder zweite Liga spielst.
Das ist richtig. Ja gut, ich meine, im Endeffekt war es ja auch, Conference League war überraschend, dann haben sie Europa League, das ging ja schon über dann ein paar Jahre auch, muss man ja ehrlicherweise auch sagen.
Nee, absolut, die haben es ja auch überragend gemacht, aber das war ja auch von vielen so ein bisschen die Angst, ne, mit dieser Champions League Qualifikation.
Ja.
Und die wurde ja dann auch bestätigt.
Ja, aber jetzt doch an dem Beispiel Frankfurt, deswegen, also aus einfach aus deren Sicht auch gesprochen, ich hab mir das Spiel einfach angeschaut und hab dann einfach das Gefühl, wenn man so ein bisschen das ja selbst erlebt hat, auf dem Platz zu stehen, wenn man so ein bisschen ein paar Fragezeichen über den Kopf sieht, so, wir sind jetzt Favorit gegen Augsburg, können wir das auch mit 80% regeln? So, weil wir wissen, wir haben viele Spiele und ich glaube, das ist halt, glaube ich, auch der Fehler, dass sie halt auch dann wissen müssen, dass es ja nur mit diesen 100% geht, weil ich glaube, ihr als Real Madrid oder damals bei Bayern, ihr habt ja Spiele vielleicht auch mal mit 80% gewonnen, weil die Qualität ja einfach dann nochmal höher war und ihr diese Favoritenrolle auch einfach gewohnt wart und dann auch wisst oder auch dann den Hebel in dem Spiel umlegen konntet. Und ich glaube, dass die halt noch nicht so weit sind zu sagen, natürlich sind sie Favorit in dem Spiel, aber halt auch nur, wenn sie an die 100% kommen und halt noch nicht so weit sind, auch einen Hebel umzulegen in dem Spiel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen den Punkt, den ich da ausgemacht habe. Dass natürlich auch mein Gegner dann sich anpasst dann an eine Spielweise oder auch versucht, da irgendwie die Lösung zu finden, ist, glaube ich, das eine. Aber ich glaube schon, dass es auch so eine Kopfgeschichte ist, dass es Gewöhnungssache ist, irgendwie Favorit zu sein. Es sind ja so Beispiele, mein Leipzig auch. Jedes Jahr haben die irgendwelche Spiele, wo die dann auch gegen Mannschaften wie halt auch Augsburg, Wolfsburg, Mainz immer wieder Punkte lassen, weil sie da vielleicht auch da diese Konstanz in dieser Favoritenrolle nicht haben. Und deswegen, absolut. Ja, gut, du hast das deine Karriere über anders, immer anders gehabt.
Ja, wir mussten uns das nie bewusst machen, in dem Sinne.
Das war ein Selbstverständnis so. Einfach, ne? Aber trotzdem ja, mit dem Wissen, dass ihr ja trotzdem Vollgas geben müsst.
Ja, es gab, sag ich mal, 3-4 Spiele im Jahr, wo du 50-50 Spiele hattest und ansonsten warst du immer Favorit. So, deswegen, aber trotzdem auch wir, ne? Wir mussten uns schon immer wieder bewusst machen und dann auch natürlich ein Stück weit manchmal auch pushen. Dass du nicht denkst, okay, es geht von so. Weil auch so einfach so von so geht's halt heutzutage auch nicht mehr immer. Also das ist so, dafür sind die Mannschaften alle irgendwie auch dann hier und da mal zu eklig, gegen die du spielst. Du musst schon immer relativ nah an die 100 auch rankommen, um heutzutage Spiele zu gewinnen. Das war, als ich gekommen bin, das weiß ich noch, im ersten oder auch in meinem letzten Bayern-Jahr, wo wir im März Meister geworden sind oder auch die ersten 2 Jahre hier, da haben wir oft zur Halbzeit 3-4-0 geführt, wenn wir wirklich eine richtig gute, konzentrierte erste Halbzeit gespielt haben und dann konntest du es auslaufen lassen. Das ist in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr selten passiert. Also es war schon fast immer so, dass wir fast immer über die 90 Minuten ackern mussten, um unsere Spiele zu gewinnen. Und das ist schon nicht nur ein Trend, das ist auf jeden Fall eine Veränderung von zu damals, weil das habe ich noch am lebendigen Leib erfahren. Was sagen?
Ja, das hast du. Das ist doch eine gute Analyse, denke ich. So, wollen wir ein paar Fragen machen?
Ja, ich war mit 2 Fragen, ne, würde ich sagen.
Ich habe hier einen, der hat, glaube ich, 4 auf einmal gestellt, oder?
Ja, genau, den machen wir nächste Woche. Ich hatte ja 2 gesagt. Ja, jetzt wollte ich direkt auch zum Problem deiner Probleme kommen. Erste Frage, was du nicht beachtet hast, leider. Hallo Felix, hallo Toni. Ich überspringe mal die üblichen Lobeshymnen. Warum eigentlich? Auf euren großartigen Podcast und komme direkt zu meiner Frage. In einer der letzten Folgen, als ihr über Süles Knockout und die Kopfballstärke von Musiala gesprochen habt, musste ich an das Thema Kopfverletzung im Fußball denken. Deshalb wollte ich euch fragen, was ihr von der Idee einer Helmpflicht im Fußball haltet. Diskussion gibt es dazu immer wieder und in manchen U-Mannschaften wird das Kopfballspiel mittlerweile komplett vermieden. Es ist ja bekannt, dass das langfristige Folgen im Alter oft Folgen haben kann, im Alter, so heißt es selbst zusammengebaut. Einige ehemalige Fußballer leiden an sehr starken neurologischen Krankheiten und sind teilweise nicht mehr ansprechbar. In anderen Ballsportarten wie American Football oder Eishockey gehören Helme längst dazu. Und es gibt auch im Fußball Beispiele, wo Spieler mit Helm erfolgreich waren, wie Tschech oder der Verteidiger Jasula.
Der war schon richtig.
In der Bundesliga. Mich würde interessieren, wie ihr aus eurer Erfahrung seht. Wurdet ihr in euren Mannschaften über die möglichen Folgen von wiederholten Kopfbällen und Luftzweikämpfen aufgeklärt? Achtet Toni bei seinen Jugendmannschaften vielleicht speziell darauf? Und würdet ihr eure Kinder bedenkenlos an Hermann Gerlands Kopfballpanel trainieren lassen? Bin gespannt, was ihr dazu denkt.
Ja, du wurdest ja anscheinend relativ früh aufgeklärt über Folgen, weil du hast ja von Anfang an sein gelassen, in Kopfballduelle zu gehen.
Gemieden, ja. Ich war auch nicht...
außer am WM-Finale.
Ich war auch nicht am Tigers Kopfballpendel.
Aber das gab's, oder? Das gibt's.
Das war im WM-Finale. Ja, also gut, hab ich noch so im Ausklang gehört.
Im Vorbeigehen.
Nicht gut. Ja, im Vorbeigehen habe ich noch gehört. Nicht gut.
Aber dieses
Kopfball... Auch da nicht fest genug.
Ja. Da ist er zum Verhängnis geworden fast im größten Spiel. Aber dieses Kopfballpendel, dieses ominöse vom Tiger, das gibt's, oder? Das ist ja keine
ja,
Legende.
Ja, das gibt's.
Ne?
Da waren noch sehr, sehr viele dran. Wie gesagt, wir haben ja einmal berichtet. Ne? Ich war ja nur einmal bei so einem Kopfballtraining da in der A-Jugend. Da gab es immer einmal die Woche, also ich springe wie ein Ziegenbock. Aber das haben wir schon mal besprochen. Das müssen wir jetzt nicht mal raushalten. Ansonsten, bevor du die Frage beantwortest, kann ich dir nur recht geben. Ja, ich habe das gemieden. Also ich bin auch zum Kopfball hin, ne, im Luftzweikampf. Ich würde auch behaupten, dass ich wirklich ein paar Kopfballduelle gewonnen habe.
Aber mit Augen zu.
So im, ja, wahrscheinlich, und hingegangen bin. Aber was ich nie konnte, ist einen Kopfball setzen, also platzieren, ja. Weißt du? Also vorm Tor hätte ich nicht gewusst, was ich damit machen soll. Und die eine Frage an mich beantworte ich auch noch. Bei der Academy hier, wir machen kein Kopfballtraining.
Einmal Kopfballspiel zur Erwärmung, Pflicht.
Kopfballspiel, 4 Platzwunden pro... Ich halte aber auch nichts von Helmpflicht. So, also ich bin Fan davon, dass so Kopfball so viel wie möglich weggelassen wird. Man muss ja auch sagen, bei den Jugendmannschaften hier ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Das ist ja auch bewiesen, da habe ich mich mal kurz reingelesen, weil ich glaube, in England ist es komplett verboten.
Okay.
Und hier wird auf jeden Fall auch darauf hingewiesen. Es ist ja.
Aber in England ist krass, wie sollen die dann im Männerfußball klarkommen?
Wenn
die
ja, da rein. Ja, das stimmt. Aber es ist ja nachgewiesen, dass ein junges Gehirn, also von einem Kind oder Jugendlichen, eher noch nicht ausgewachsen ist und dass natürlich da die Folgen von den Schäden noch gravierender sein können als ein ausgewachsenes Hirn. So, und dementsprechend ist es natürlich nochmal gefährlicher bei Kindern und Jugendlichen, wenn die viel Kopfballspiel machen oder da dauernd da reinrauschen und sowas. Also da definitiv, und da gehe ich auch voll mit. Nicht nur, ich habe nichts dagegen, wenn jetzt einer meiner Spieler ein Kopfballtor macht, ne? Also, und ich sage da auch nicht, geh da weg jetzt, aber wir trainieren das auf jeden Fall gar nicht. Und ich bin mir auf jeden Fall dessen bewusst, dass das nicht gut ist für einen Kopf allgemein und für einen Kinderkopf noch viel weniger. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass ich selbst gar kein Kopfballspiel mochte, sondern wirklich einfach nur wirklich diese Risiken, die mir aber zu 100% bekannt sind. Ja.
Also es gibt an deiner Academy kein Kopfballpendel?
Nein. Auf jedem Platz 6.
Bestelle ich euch.
Eine Stunde lang.
Bestelle ich euch. Kommt nächste Woche an. Dass du Bescheid weißt, von wem das kommt.
Ja,
vielleicht noch kurz mein Take dazu. Also ich finde gut, dass es zum Beispiel einen American Football und Eishockey Helme gibt.
Ja.
Da macht's Sinn. Macht total helfen. Sinn. Kann man jetzt schwer mit Fußball vergleichen. Deswegen Helm schon. Ja, ist ja vielleicht auch Gewöhnungssache, ne? Aber wenn ich mir jetzt nicht vorstellen kann, Helm zu tragen. Ich glaube, die genannten Spieler haben es ja auch nur aus Gründen von negativen Erlebnissen und
ja.
Verletzungen vorher gemacht. Deswegen hat es da ja auch Sinn gemacht. Und ja, ich finde, es macht einfach auch Sinn, so wie ich sag's, in den Jugendmannschaften darauf größtenteils zu verzichten. Vielleicht nicht ganz. Du kannst jetzt nicht sagen, wenn du Spielform machst, dass da jetzt keiner zum Kopfball gehen, aber man muss es jetzt nicht proaktiv in Übungen oder so machen. Das sehe ich genauso. Und deswegen ist das natürlich ein Thema, was irgendwo präsent sein muss, gerade in der Jugend. Aber ich sehe eine Helmpflicht, sehe ich in naher Zukunft nicht kommen.
Nee, ja. Nicht nur in naher Zukunft, die wirst du auch nicht kommen sehen. Bin ich mir sehr sicher.
So ist es. So, machen wir noch Frage 2 oder 3?
Na, 3 sind ja 4. So, von daher machen wir, oder wir suchen uns da was raus.
Ja, okay. Kommt von Simon aus Bremen.
Ja, Simon aus Bremen hat uns 4 Fragen geschickt. Moin zusammen. Erstmal das provisorische Intro. Super spannende Inside-Geschichten. Vielen Dank an euch beide. Ich hätte mehrere Fragen. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz einmal. Okay, erste lassen wir weg. Er ist ja Bremen-Fan. Felix, wie sieht deine zusammengestellte Bremen-Top-11 aus? Entweder mit denen du zusammengespielt hast oder All-Time-Bremen-Spieler oder beides. Chris hat hin jetzt schnell?
Ja, zusammen. Wenn ich zusammengespielt habe, okay? Kann ich mir das so zurechtlegen?
Ist egal.
Okay, pass auf.
Einfach Bremen-Spieler.
Ja, ich mache aber mit denen ich zusammengespielt habe. Das kriege ich leicht
okay.
hin.
Okay.
Dann stelle ich ins Tor, stelle ich Tim Wiese, ganz klar.
Ja, ne? Natürlich. Auch wenn er nicht mehr ins Stadion darf.
Auch nicht mehr ins Stadion darf. Dann Rechtsverteidiger Clemens Fritz, guter Freund, auch von mir geworden. Durch meine ganze Zeit, die ich in Bremen war, die knapp 6 Jahre, auch war er auch da zusammengespielt. Spielt rechts hinten bei mir. Dann auch ganz klar gesetzt, auch wenn wir nur ein Jahr zusammengespielt haben, Per Mertesacker. Komme ich nicht dran vorbei.
Ja.
Dann ist bei mir Naldo auch. Ganz klar eine Innenverteidigung. Mertesacker, Naldo, eine gute Innenverteidigung.
Absolut.
Links habe ich überlegt. Ich hätte mal jetzt Michael Silvestre nehmen können. ne? Legende. Aber da nehme ich trotzdem...
Nimmst du doch Viktor Skripnik.
Nee, auch das nicht. Hat er oft ausgeholfen, ich stelle Petri Parsan. Das ist eine Legende, finnische Legende, stelle ich links hin.
Mit dem hast du zusammengespielt noch?
Das erste Jahr noch.
Okay.
Das war ein guter Typ, war immer in der Sauna, der alte Finne. Fast jeden Tag.
Hätte ich jetzt all-time natürlich Ludovic Magnier hingestellt.
Ja, der war nicht mehr da.
Ja, das...
Dann die Doppel-Sechs bilden Thorsten Frings und Philipp Bargfrede. Dann habe ich Aaron Hunt. Mit Aaron habe ich auch, glaube ich, die ganze Zeit in Bremen verbracht. Auch ein super Kicker gewesen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Vorne drin auf jeden Fall Claudio. Claudio ist gesetzt. Claudio habe ich ja zweimal zusammengespielt in Bremen. Der kam ja irgendwann nochmal wieder. Ich war erstmal vorne noch, neben Claudio, Marco Arnautovic, ganz klar.
Ja, so klar.
Wahnsinnstyp, doch, guter Typ.
Ja, nee, ist ja gut.
Ich werde jetzt sicher einigen
für
auch nicht
dich
gerecht.
Ganz klar, vielleicht.
Ich werde jetzt sicher
auch einigen. Komm, jetzt hör auf, dich zu entschuldigen. Einer fehlt noch und ich glaube, ein Torwart fehlt noch, ne?
Nee, Wiese habe ich doch gesagt.
Ah, stimmt.
Ja, genau, Kevin De Bruyne stelle ich dann mal auf die rechte Seite. Hat er da auch in der Zeit, wo ich mit ihm zusammengespielt habe, ist er mehr über Außen gekommen. Und ich sag mal so, auch anhand der Karriere, die er dann danach gemacht hat, passt er da ganz gut rein in meine Elf.
Hat sich reingespielt, ja, noch in die Elf. Nachträglich vor allem.
Na ja, gut, er hat uns damals den Arsch gerettet. Also,
ja, das vielleicht auch.
Hat er schon verdient. So, ich entschuldige mich an den Rest. Ich meine, wenn man 6 Jahre da war, dann hat man mit vielen zusammengespielt.
Auf, ey.
Doch,
zu entschuldigen.
Da sind sicher noch einige untergegangen, die ich gerne dabei hätte. Aber das wäre so meine Top 11, lieber Simon. So.
Ja.
Eine Frage wollten wir noch machen von Ihnen. Hier, das ist doch gut. Das wollte ich auch schon mal fragen. Du hast doch mal hier, das kannst du jetzt ganz schön abhandeln, hast du irgendwann vor ein paar Wochen, nachdem wir aus der Sommerpause zurückgekommen sind, gesagt.
Ja, Monate, würde ich sagen.
Ne? Monate. Du hast angekündigt, deine Geschichte zu Ramos und Pepe, die du im Urlaub getroffen hast, so als alte Rentner. Da wolltest du nur erzählen, dass du die getroffen hast.
Ja, hab das richtig groß angekündigt. Da war gar nicht so viel dahinter. Ne? Nee,
die Leute vergessen aber nicht hier.
Ja, offensichtlich. Ja, ja, da, aber trotzdem ganz witzig irgendwie. Also wir waren in Griechenland in Urlaub und ja, dann kam da Pepe mit seiner Gefolgschaft und der hatte, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage vorher auch sein Karriereende bekannt gegeben. Es war alle Spieler inklusive mir, es war ja alles noch irgendwie so nach EM-Urlaub. Ne? Ich glaube, wir sind ja gleichzeitig wie die Portugiesen, glaube ich, ausgeschieden. Und ja, der hat halt einfach zufälligerweise auch in dem Hotel Urlaub gemacht und dann haben wir uns nächsten Morgen beim Frühstück getroffen und es war schön, weil das ist ein ganz, ganz feiner Mensch, mag man gar nicht meinen, wenn man den halt immer...
Also boah, da gibt es aber so viele von, ne, die halt auf dem Platz ein anderer Mensch.
Wird wahrscheinlich nicht jeder gegnerische Stürmer bestätigen, aber kann ich und ich habe ja mit ihm, 2 oder 3 Jahre, ich glaube 2... jedenfalls zusammengespielt, meine ersten 2 Madrid-Jahre und das war immer ein total ganz feiner Mensch, mich super aufgenommen damals und hätte natürlich damals nie damit gerechnet, dass wir gleichzeitig unsere Karriere beenden, weil er war ja damals schon 32, glaube ich, wo er gegangen ist. Ich war 26 und hätte nicht gedacht, dass wir die gemeinsam beenden, aber gut, auf dem Wege ist er irgendwie für beide gut gelaufen und das war schön, ihn nach wirklich langer Zeit mal wiederzusehen, muss ich sagen, ganz, ganz, ganz angenehmer Mensch. Und wenn ich gerade sage, damals, als ich kam, habe ich ja noch das erste Jahr unter Carlo damals ja den alleinigen Sechser gespielt. Ne? Mhm. Die Achter waren Modric und James. Und da war ich natürlich sehr froh, dass ich beide hinter mir hatte. Und ich habe beide in dem Sommer getroffen. Also einmal Pepe und der andere war Ramos. Und,
bist du heile rausgekommen?
Ja, aber die haben mich ja damals schon beschützt. Und daher war das alles gut. Das war so, die haben dann gesagt, wir machen das und du machst das andere. Das war eine gute Aufteilung. Und ja, genau, mit Serge hatte ich einfach damals so nach dem Sommer geschrieben, weil der übrigens immer noch, ne? Der ist, glaube ich, noch nirgends hin. Der hatte mir damals, kann ich ja vielleicht verraten, gesagt, dass er kurz davor ist, da und da hinzugehen. Und das hält bis heute anscheinend. Der ist kurz da und da.
Kann ich ja auch verraten, wir haben ihn mit 2 Stripes auch angeschrieben, aber dann bei uns mal mitspielen will in der Icon League. Hat er auch geantwortet, hat gesagt, ist aktuell nicht machbar, aber er wünscht uns viel Erfolg. Hat dann nicht geklappt am Ende. Mit dem Erfolg.
Ich denke, er hätte helfen können. Aber wobei, da hätte ich jetzt auch nicht sehen wollen. Ja, falscher Zeitpunkt. Und vielleicht auch das falsche Team zu dem Zeitpunkt gewesen für ihn. Nein, und da war es einfach nur darum, dass er mir auch geschrieben hatte, dass er unbedingt noch eins von meinen Trikots haben will und von den Schuhen, die übrig bleiben jetzt zum Ende der Karriere. Und dann hat er auch noch mir eins vermacht. Das haben wir ja auch irgendwo festgehalten, glaube ich. Und da war ich bei ihm zu Hause und das war auch ganz nett. Wir haben uns auch lange nicht gesehen. Zwischendurch immer mal wieder, sag ich mal. Er war ja irgendwie das letzte Jahr mit Sevilla, war er ja im Bernabeu, haben wir da gegeneinander gespielt. Vorher mit Paris auch noch ein, zwei Mal, aber so jetzt mal in Ruhe ein bisschen. Und er war auf jeden Fall ja noch sehr motiviert, noch weiter zu spielen, nachdem er ja Sevilla ja dann beendet hatte. Aber das hält offensichtlich bis heute, wenn ich richtig informiert bin. Also ich glaube, dass er noch nirgends ist.
Und ich habe ja immer mal so Gerüchte, ne, wenn bei Real ein Verteidiger verletzt ist, dass er da nochmal einspringt.
Ja, das stimmt, aber gut. Das weiß ich jetzt nicht, inwieweit da Überlegungen von irgendeiner Seite stattfinden, aber ich sag mal so, wenn das jetzt in letzter Zeit unter den Voraussetzungen nichts wurde, dann können wir das wohl abhaken. Also
na, das ist richtig.
Waren ja, glaube ich, fast alle Innenverteidiger verletzt. So, von daher waren das zwei einfach ganz schöne Begegnungen mit Leuten, mit denen ich ja irgendwo mit Pepe 2 Jahre und mit Sergio natürlich noch, ja, mit Sergio, was war das, 2019 dann, oder was? 2020, wo er gegangen ist. Also sehr, sehr viele Jahre, sehr, sehr viele Erfolge, sehr viel Geschichte, irgendwie Teile, und da ist es immer wieder schön. Auf einmal auch zwei, mit denen ich mich wirklich so gut verstanden habe, die wiederzusehen. Also da freue ich mich immer und wird wahrscheinlich der eine oder andere immer hier und da nochmal irgendwann dazukommen, wenn sie dann den Sprung auch alle geschafft haben in den Nicht-Fußball.
So soll es doch sein. Das ist ja auch immer schön, die alten Buddies wiederzusehen. Das ist ja auch mal so, wenn man diese Erfolge hatte, ne? Ich freue mich auch mal so, egal, jetzt auch so aus dieser Union-Zeit, ne? Diese Aufstiegsmannschaft hat ja irgendwie immer was Besonderes, wenn du die wieder triffst, egal wer es dann ist. Dass man sowieso einen gemeinsamen Erfolg gefeiert hat und so eine Verbindung hat. Das ist schon schön, das so immer dann nochmal Revue passieren zu lassen.
Hochleben lassen.
Auch das werden wir jetzt tun.
Und das uns heißt, selbst.
Uns jetzt Feierabend geben.
Absolut.
Ja.
Und bin ich dafür.
Würde ich sagen, eine wunderschöne Woche.
Ja, wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Ne?
Wir sind nächste Woche, schalten Sie ein.
Ja. Lauscher. Und mach Lauscher auf, ne? Ja,
dann gucken wir mal, was bei Toni unter dem Weihnachtsbaum liegt. Oder bei den weiteren Leuten in der Familie, was er da schon besorgt hat.
Ja.
Es ist nicht mehr weit.
Muss er langsam los, ne?
Ja.
Na gut. Felix, bis nächste Woche. Ihr da draußen. Danke fürs Zuhören.
Bleibt uns gewogen.
Ja. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Wir sehen uns Sonntag, ne?
Ach ja, stimmt. Finale Eye-Candy, ne? Ja, ich komme. Ja. Ich komme. Auch gut. Wenn ich jetzt da keinen... direkt
wenn du es wahrscheinlich nicht gewinnen wirst. Aber das, ich sag dir eins, das wird am Ende noch 12 anderen Mannschaften genauso gehen wie euch. Daran kannst du dich hochziehen.
Ja, Gott sei Dank. 13 sogar, ne?
Naja, 12
anderen. Einer gewinnt, ja. Stimmt. Einer wird ja gewinnen.
Ach, alles bedacht.
Lässt dich nicht
so, dann bis Sonntag. Felix.
Ja, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.